Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ich habe an den Abenden gestern, vorgestern immer gesagt, es gibt drei Fragen, auf die ich Antworten verlange von denkenden Menschen. Die erste Frage, damit haben wir uns am Donnerstagabend beschäftigt, wo kommst du her? Die zweite Frage, wo gehst du hin? Da haben wir am Freitag drüber gesprochen und heute Morgen, was ist der Sinn des Lebens? Diese drei Fragen muss ein denkender Mensch füllen. Wenn du das nicht tust, wirst du ein nicht erfülltes Leben führen, wirst du ein Leben führen, wo du immer nur von dem einen zum anderen läufst. Da ist eine ganz, ganz große Leere letztlich dann. Ich sage nicht, dass man diese Fragen christlich füllen muss. Ich bin auch mal gespannt von Leuten, die anders füllen. Aber ich mache ganz viel Mut, dass man diese Fragen beantwortet. Was ist der Sinn des Lebens? Da frage ich Leute immer wieder nach, was ist denn der Sinn deines Lebens? Und da kriegt man ganz unterschiedliche Antworten. Karriere und viel Geld verdienen, das ist für viele Leute der Sinn des Lebens. Ganz hochkommen auf der Karriereleiter. Und wenn ich dann frage, ja, was passiert dann, wenn das der Sinn deines Lebens ist, wenn du eines Tages mit deiner Firma Konkurs machst oder wenn du eines Tages krank wirst? Und was passiert, das ist dann die ultimative Frage, wenn du tot bist? Schulterzucken. Andere, die sagen, Sinn des Lebens ist, eine gute Familie zu haben, guter Ehemann, gute Ehefrau zu sein, Kinder, Enkelkinder zu haben, das ist der Sinn des Lebens. Dann stelle ich so die Frage zurück, ja, was passiert, wenn du gar keinen Ehemann findest, keine Ehefrau? Oder wenn ihr keine Kinder kriegt? Oder wenn dann die Mama wegläuft, wenn ihr einen Hübscheren findet, halt nicht, Scheidung da ist, seine Ehe gescheitert ist, was ist dann? Andere sagen, ja, Sinn des Lebens besteht darin, viel Spaß zu haben, das Leben zu genießen, ganz viel zu reisen, Dinge zu tun, die angenehm sind. Ich frage dann, und was passiert, wenn das irgendwann nicht mehr möglich ist, wenn du krank wirst, wenn du im Rollstuhl sitzt, wenn du vielleicht irgendwie auch nicht das Geld hast, das zu machen? Andere wiederum sagen, ja, die Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, was es gibt im Leben halt. Nicht alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. So müssen wir dann alle ganz, ganz gesund sein. Wir müssen ein langes Leben führen, das sei der Sinn des Lebens. Und andere Leute, die gehen hin, die sagen, ja, es ist eine Mischung aus allem. Also ich muss alles so ein bisschen bedienen, ein bisschen Familie, ein bisschen Karriere, ein bisschen Gesundheit, ein bisschen Spaß haben im Leben, das ist das alles so. Aber all diese Dinge, die tragen ja nicht allerspätestens dann, wenn der Tod anklopft. Und wenn man die Leute besucht, und das muss ich immer wieder tun, ich muss immer wieder ins Krankenhaus und dann komme ich zu Leuten, die da die letzte Tür ihres Lebens aufgemacht haben, die ist nämlich häufig auf der Intensivstation, und dann kommen diese Fragen. Was kommt denn jetzt? Es war doch alles sinnlos. Mein ganzes Geld, was ich angehäuft habe, was bringt mir das jetzt, dass ich auf allen 5 Kontinenten gewesen bin? Und dann kommt die Frage, was ist der Sinn des Lebens? Und da werden manchmal auf Intensivstationen wirklich ganz, 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 ganz spannende Gespräche geführt, dass man Gott sei Dank Leuten nochmal ganz zum Schluss sagen kann, worauf es ankommt. 3 Fragen habe ich gesagt, die man beantworten muss. Ich beantworte die als Christ und kann die beantworten. Wo kommst du her? Ich komme von Christus. Wo gehst du hin? Ich gehe zu Christus. Und was ist der Sinn deines Lebens? Ich lebe für Christus. Ich lebe für Christus. Das ist der Sinn meines Lebens. Und nicht nur meines Lebens, sondern der Sinn aller Christen. Jetzt könnte ich natürlich sagen, okay, damit habe ich euch die Antwort gegeben. Ist das Thema dieses Sonntages halt, dieses Gottesdienstes, was der Sinn des Lebens? Habe ich ganz klar beantwortet, was der Sinn des Lebens? Jetzt singen wir noch ein Lied, gehen wir direkt zum Essen. Aber da würde der sagen, na, mussten wir den nicht aus Bremen kommen lassen, dass der da so in 2 Minuten alles abschließt. Das will ich schon ein bisschen vertiefen, wie das aussieht, was der Sinn des Lebens ist. Das will ich gleich machen und will das ausgehen von einem besonderen Text. Bitte aber die Technik, mal ein bisschen den Hall rauszunehmen. Das halt so ein bisschen nachher, die Stimme. Ja, was ist der Sinn des Lebens? Da habe ich mich gefragt, was bringe ich euch denn für einen Text mit, von dem ich euch das auslegen kann, was der Sinn des Lebens ist. Welchen Text kann ich euch denn mitbringen? Es gibt eine Menge Texte der Bibel, die über den Sinn des Lebens sprechen, in den Psalmen. Aber ich glaube, dass der beste Text, an dem man es erkennen kann, wie man für Christus lebt, ein Text ist aus Apostelgeschichte 11. Und zwar deshalb, weil hier die Menschen, um die es hier geht, zuerst Christen genannt wurden. Hier, das ist in Antiochia, einer Stadt nördlich von Jerusalem, werden die Menschen, die Jesus nachfolgen, zum ersten Mal Christen genannt. Und wenn wir schauen wollen, was es heißt, Christus nachzufolgen, dann müssen wir einfach auf die schauen, die als erstes Christen genannt wurden. Das sind die Originale. Das kennt ihr auch. Also wenn du irgendwas richtig gut machen willst, dann guckst du, wie es original ist. Also wenn du ein Auto hast und brauchst ein Ersatzteil und hast nicht irgendwas, du musst es irgendwie herstellen, guckst du aufs Original, wie du es denn herstellst. Und so wollen wir hier auch gucken auf die ersten Christen, auf die Originale, die zuerst Christen genannt wurden, die zuerst Christus nachgefolgt sind, um zu lernen, was es heißt, was wahre Christen ausmacht. Und was der Sinn des Lebens ist, nämlich Christus nachzufolgen. Und so habe ich euch diesen Text mitgebracht, Apostelgeschichte 11. Ich lese die Verse von 19 bis 26. Die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob, gingen bis nach Phönizien und Zypern und Antiochia und verkündigten das Wort niemanden als allein den Juden. Es waren aber einige unter ihnen, Männer aus Zypern und Kyrene, die kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl von ihnen wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und es kam aber die Kunde davon der Gemeinde von Jerusalem zu Ohren und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben, denn er war ein bewährter Mann voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und viel Volk wurde für den Herrn gewonnen. Barnabas aber zog aus nach Tarsus, Saulus zu suchen. Und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia. Und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele in Antiochia. Wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Amen. Was ist der Sinn des Lebens, für Christus zu leben? Und was macht einen Christen aus, der für Christus lebt? Drei Punkte, die wir an dieser Geschichte lernen können. Erstens, wahre Christen nehmen sich selbst nicht wichtig. Zweitens, wahre Christen gehen einen Schritt weiter. Und drittens, wahre Christen predigen das Evangelium. Und wenn man diese drei Dinge tut, dann führt man ein sinnvolles Leben. Der erste Punkt. Wahre Christen nehmen sich selbst nicht wichtig. Jetzt komme ich zurück zu dem Predigttext. Diese Menschen hier, die nehmen sich selbst nicht wichtig, die hier in Antiochia angefangen haben zu predigen. Dazu muss man wissen, was der Hintergrund dieser Geschichte ist. Man vergisst das schnell, wenn man diesen Text gelesen hat, aber die Bibel gibt Informationen nicht umsonst. Hier heißt es im Vers 19, die aber zerstreut waren wegen der Verfolgung. Also diese Menschen, die da gekommen sind aus Jerusalem und aus dem Umfeld, die sind nicht wegen irgendeines Tagesausfluges nach Antiochia gegangen oder weil sie da drei Wochen Urlaub machen wollten, sondern der Hintergrund dessen, warum sie nach Antiochia gekommen waren, war eine, wir würden das heute sagen, humanitäre Katastrophe. Das Christentum hatte angefangen, sich in Jerusalem zu etablieren und sobald es sich etabliert hatte, die Gemeinde sich regelmäßig traf, wurde die Gemeinde verfolgt. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern richtig hart. Man wurde gefoltert, man wurde ins Gefängnis gesteckt und einige wurden getötet, davon wird hier gesprochen, die Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhob. Als Stephanus getötet worden war, brach eine schlimme Christenverfolgung aus. Das ist die erste Christenverfolgung, von der in der Bibel die Rede ist. Und da mussten Menschen fliehen. Die mussten Hab und Gut zurücklassen, ihre Häuser. Einige ihrer Verwandten und Freunde waren getötet worden. Sie hatten selber zum Teil Folterungen, Schläge erlebt. Frauen war vergewaltigt worden, das ganze Programm, was man kennt, wenn solche Gräueltaten sind. Und diese Menschen, die jetzt Hab und Gut verloren hatten, Freunde verloren hatten, ihre Heimat verloren hatten, die irrten jetzt im Mittelmeerraum rum und die kamen jetzt bis nach Zypern, Phönizien und nach Antiochia. Und da in Antiochia angekommen, da gehen die nicht hin und fangen dann an, oh, wie furchtbar es uns geht, wie schlimm, gucken da nur danach, dass man schnell wieder eigene Häuser gebaut hat, ganz schnell wieder gute Geschäfte macht, sondern das, was die tun dort, in ihrem Leid, in ihrem Elend, in ihrer humanitären Katastrophe, die zeugen von Jesus Christus. Die reden von Jesus, obwohl es denen schlecht geht. Wenn man hingeht, und im Lotto gewonnen hat, hier zur Gemeinde gehört, tolle Frau hat, drei gesunde Kinder. So, wenn dann einer nach vorne geht und sagt, wir haben einen großen Gott, dann ist das eine Sache, wo alle sagen, ja, der hat ja gut reden. Tolle Frau, tolle Kinder, 4 Millionen am Konto, ja, da würde ich ja auch die große Lippe riskieren. Also der zeugt Gott, weil Gott ihm Gutes getan hat. Das ist ein Zeugnis, das ist auch wichtig. Wir sollen auch von Gott reden, wenn es uns gut geht, natürlich. Aber für die Welt sind wir häufig ein viel stärkeres Zeugnis. Nicht dann, wenn wir sagen, ja, weil es uns so gut geht, weil Gott da ist, sondern wir sagen, obwohl es uns so schlecht geht, genau wie die Menschen hier, wir Leute verloren haben, liebe Angehörige, unseren Besitz verloren haben halt, wir die Heimat verloren haben, wir nicht wissen, wie es weitergeht und dann trotzdem sagen, Halleluja, es gibt den lebendigen Gott. Das ist ein kraftvolles Zeugnis. Nicht, weil es mir so gut geht, lobe ich Gott, obwohl es mir schlecht geht, lobe ich Gott. Man nennt das in der Grammatik ein konzessives Verhältnis. Das andere ist ein kausales Verhältnis. Mir geht es gut, dann lobe ich Gott. Aber wer Christ ist, der lobt eben auch Gott, obwohl es ihm schlecht geht. Und das macht einen wahren Christen aus. Dazu, um solch ein kraftvolles Zeugnis von Jesus zu geben, von Christus zu geben, muss man allerdings eines tun. Man darf sich selber nicht wichtig nehmen. Wir sprechen hier heute vom Sinn des Lebens. Und solange du dich mit deinem Leben wichtig nimmst, mit deiner Familie, mit deiner Gesundheit, mit deiner Kohle, mit deiner sportlichen Leistung, was auch immer, wirst du nie vollmächtiges Zeugnis für Jesus geben können. Und dann wirst du auch nie den Sinn des Lebens finden, als wahrer Christ zu leben. Denn solange du dich selber wichtig nimmst, drehst du dich immer nur um dein eigenes kleines Schneckenhaus. Meine Frau, meine Kinder, mein eigenes Haus, meine Gesundheit, meine Karriere. Und da ist es manchmal ganz gut, wenn man eben auch noch so einen lieben Gott hat, der, wenn man dann in der Soße drin sitzt, man rufen kann, bitte hilf mir oder schick mir jetzt die nächste Beförderung oder mach, dass das Kind bei der OP nicht krank wird. So missbrauchen viele Leute Gott. Aber sie nehmen sich immer selber noch wichtig und sie sind die Nummer eins in ihrem Leben. Und Gott ist dann immer noch so das Hilfstool. Wenn es nicht mehr läuft und gar nichts mehr anderes geht, so wie der Eugen eben so bei seinem ersten Knastaufenthalt gesagt hat, er halt nicht, ja, dann kann man diesen Gott gebrauchen. Sobald es wieder ein bisschen besser geht, dann kann der so wieder in die dritte Reihe zurück. Bitteschön. Solange du dich selber wichtig nimmst und nicht vor Gott erklärt hast, ich bin nichts, du bist alles, kannst du nicht als wahrer Christ leben und läufst letztlich auch am Sinn des Lebens vorbei. Solange dein Haus, deine Frau, deine Gesundheit, dein Job, deine Karriere so wichtig sind, führst du kein sinnvolles Leben. Das merkst du spätestens dann, wenn es in den Tod geht. Dann zerbricht das alles. Du bist ohne was in diese Welt gekommen, sagt die Schrift, du wirst ohne was von weggehen. Ohne Geld, ohne Karriere, ohne Frau, ohne alles, ohne deine Gesundheit. Das heißt, da kann all das, was dir so wichtig ist, nicht der Sinn deines Lebens sein. Und die Bibel warnt davor, diesen Dingen solche Wichtigkeit zu geben, dass man Dingen, die mir vermeintlich irdisch, weltlich viel bedeuten, zum Mittelpunkt machen. Geschichte vom reichen Kornbauer, Lukas 12, das ist so ein Typ, der ist auf Karriere und Geld aus, dessen Sinn des Lebens ist, richtig viel Asche zu verdienen. Und der macht auch alles richtig, so nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, alles richtig gemacht, fährt eine richtige Ernte ein, der plant vor, baut große Scheunen, stellt Leute an, zack, und dann hat er den Riesengewinn gemacht, dass er sagt, so, jetzt reicht's bis ans Ende aller Tage. Was passiert? Gott sagt in der Nacht, als er mit allem fertig ist, was er alles geschafft hat, du Narr. Da könnte man auch hinschreiben, du Vollidiot, wenn man dieses Wort übersetzt, nicht? Alles daneben, sagt Gott, komplett daneben. Oder auch wenn die Leute sagen, Familie, nicht? Wenn Jesus beruft mal einen und sagt, hier, komm, folge mir nach, du, ich komme gerne mit, aber erst muss ich noch meinen Papi beerdigen. Das ist der Papi wichtiger als der Herr Jesus Christus. Da sagt er, du bist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Das muss ganz klar sein, wenn du irgendetwas so irdisch deutlich und wichtig, dass das auch sein sollte, vor Jesus setzt, gehst du am Sinn des Lebens vorbei. Jesus Christus muss der Mittelpunkt sein. Und wenn andere Dinge Mittelpunkt sind in deinem Leben, du selber und damit dann in der Folge deine Familie, dein Haus und all das, gehst du am Sinn des Lebens vorbei. Nicht, dass mich jetzt jemand falsch versteht, dass er hinterher sagt, ja, der Latzel hat gegen Familie, gegen Karriere und gegen gesundes Essen gepredigt. Das nicht. Könnt ihr alles machen, dürft ihr alles mitnehmen, wenn es an der richtigen Stelle ist. Die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist Jesus Christus, hat einmal Wilhelm Busch gesagt. Die Hauptsache muss stimmen. Und wenn die Hauptsache Jesus Christus ist, dann wirst du Jesus ernst nehmen und nicht mehr dich selber. Bitte glaub mir eines, es ist eine dämonische Selbsttäuschung, wenn die Menschen denken, sie seien der Mittelpunkt aller Dinge. Und dann geht es im eigenen Denken nur um mich, mein Konto, meine Ehe, meine Familie, meine Karriere, meine Gesundheit. Und wie gesagt, ab und zu kannst du den lieben Gott auch noch dann ein bisschen dafür gebrauchen. Das ist eine dämonische Selbsttäuschung. Luther hat einmal gesagt, das ist die Grundsünde, dass man in sich selbst verkrümmt lebt. In sich selbst verkrümmt. Er sagt das so lateinisch mit so einem schönen Wort, incurvatus in se ipso. Man ist in sich selbst verkrümmt. Man nimmt sich und sein ganzes Umfeld so wichtig. Nur dann kannst du Jesus nicht wirklich nachfolgen. Die Menschen hier, die ums Überleben gekämpft haben, die diese humanitäre Katastrophe im Hintergrund haben, die haben sich selber nicht wichtig genommen, sondern für die war anderes wichtig. Jesus, auch in ihrem Elend, Jesus, 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 immer wieder Jesus. Das eigene Ich muss bei Christus gestorben sein. Ein Mensch, der noch selber bei sich selber ist, der kann in dieser Welt kein Zeugnis für Jesus ablegen und letztlich auch nicht für Jesus leben, nicht für Christus leben. Das ist nicht meine eigene Theorie, das ist das, was die Bibel lehrt. Leute sagen immer, wenn ich so spreche, hinterher, oh, das war ja pessimistisch, oh, der Latzel, der hat aber eine harte Sicht. Nicht ich habe diese Sicht, die Bibel, Jesus hat diese Sicht. Jesus sagt, will mir jemand nachfolgen, also will jemand, dass ich der Sinn seines Lebens bin, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Und jetzt kommt es, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer sein Leben aber um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Heißt, wir müssen uns verabschieden von unserem eigenen Ich. Oder andere Stelle in der Bibel, schreibt Apostel Paulus, voll des Heiligen Geistes im Philipperbrief, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und dann kommt es, er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt, er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tode am Kreuz. Das müssen wir mal nochmal genau durchdenken. Wenn ich zu euch sage, nehmt euch selber nicht wichtig, hat das damit zu tun, weil der Gott, an den wir glauben, der unser Schöpfer ist, da haben wir am Donnerstag drüber gesprochen, wo kommt unser Leben her? Wir sind geschaffen von Gott. Und wenn er unser Schöpfer ist, gibt er uns auch als seinen Geschöpfen den Sinn des Lebens mit. Den geben wir uns nicht selber. Und solange du sagst, meine Karriere, mein Geld, mein Haus, mein Auto, meine Frau, dann ist das deine Idee. Aber der Schöpfer hat dir geschöpft ja den Sinn des Lebens mitgegeben. Und dieser dein Schöpfer, der macht Folgendes. Der entäußert sich seiner Göttlichkeit. Das muss man sich immer mal vorstellen, was auf Golgatha passiert ist. Der lebendige Gott, Schöpfer Himmels und der Erde, wird in seinem Sohn Jesus Christus Mensch, lässt sich in Bethlehem in diesen Drecksstall, in diese Dreckskrippe reinlegen. Der König dieser Welt, der Schöpfer dieser Welt, der lässt sich von diesen Dreckslegionären schlagen, bespucken, ans Kreuz nageln, um uns dreckigen Sünder alle zu erlösen. Er erniedrigte sich selbst. Der hat sich selber auf Golgatha nicht wichtig genommen, sondern schreit selber zu sich in der Gottverlassenheit. Am Kreuz stirbt ja Gott. Gott schreit zu sich selber, mein Gott, warum hast du mich verlassen? So sehr nimmt Gott sich nicht wichtig, um uns zu retten. Und dann sagt er zu uns, bitte, wenn ihr mir nachfolgen wollt, dann könnt ihr natürlich nicht in eurem Hochmut bleiben und dann könnt ihr nicht denken, ja, wir sind die Superstars. Wir nehmen uns mal selber wichtig mit all dem, was wir sind und haben. Nein, wir müssen, wenn wir Jesus Christus nachfolgen wollen, wenn wir als wahre Christen leben wollen, so sein wie diese Menschen hier, wir müssen uns selber verleugnen und müssen Jesus wahrnehmen. Nochmal, du sollst ein guter Ehemann sein, du sollst ein guter Vater sein, du sollst ein vernünftiger Arbeiter sein, du darfst auch Karriere machen, du darfst auch Geld verdienen, gar keine Frage. Aber das darf niemals Mittelpunkt deines Lebens sein, sondern Mittelpunkt darf nur Jesus sein. Jesus, Jesus, Jesus und nichts anderes. Ihm musst du nachfolgen, von dir selber musst du dich verabschieden und Jesus muss auf dem Thron sitzen. Und dann kannst du ein sinnvolles Leben führen. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen eines Menschen, der das geschafft hat, der sich selber nicht wichtig genommen hat. und der Christus im Mittelpunkt hatte. Der gesagt hat, ich tue nicht das, was mir selber dient, sondern ich gucke mal, was für Jesus gut ist. Das ist ein Katholik gewesen. Ein bisschen schwierig, wenn man so bei frommen Leuten ist, evangelischen Protestanten von Katholiken zu sprechen, aber auch da gibt es gläubige Leute. Und der, von dem ich sprechen möchte, ist Pater Maximilian Kolbe. Und das war ein polnischer Priester und der hat in der deutschen Besetzung klar von Jesus gepredigt, hat nicht aufgehört, nicht gesagt, oh, ich muss mich jetzt mal orientieren, weil dann geht es mir an den Kragen, dann kann ich nicht mehr Priester sein, sondern hat weiter von Jesus gepredigt. Und dann sind die gekommen und haben den ins KZ Auschwitz gebracht, weil das haben sich die Nazis nicht gefallen lassen. Jetzt war der im KZ und da war es so in Auschwitz, wenn ein Fluchtversuch unternommen wurde von irgendwelchen Insassen, ab und zu sind die auch gelungen, dann war es so, wenn einer floh und durchkam, wurden für den 10 andere wahllos umgebracht. Das musste also jeder wissen, selbst wenn ich es schaffe rauszukommen, werden 10 andere Menschen für mich sterben. Weil ich die Freiheit habe, töte ich damit quasi 10, also pervers waren die Nazis. Und die haben die dann nicht einfach erschossen, die waren ja nur auch brutal. Die sind dann hingegangen und haben die Leute in den Hungerbunker gesperrt. Das heißt, die haben die dann eingesperrt, die haben nichts zu essen, nichts zu trinken bekommen. Und dann sind dann über Tage verreckt und haben geschrien. Und die Leute, die da waren, noch im Lager, haben natürlich gehört, da sterben Leute. Und wenn ich fliehe, bin ich verantwortlich, dass 10 andere für mich dann so getötet werden. Und da war wieder ein Fluchtversuch gewesen, 1941. Und einige waren durchgekommen und dann haben die Nazis wieder einen Appell gemacht, alle antreten lassen und wahllos Leute rausgesucht. Da wurde nicht geguckt, wen nehmen wir denn oder sowas, wer ist denn vielleicht alt und schwach, schon wahllos rausgesucht. Und dann haben sie einen Polen rausgesucht, der sollte in den Hungerbunker, Franz Gawionetzi, der war verheiratet, hatte 2 Kinder, aber der war jetzt außersehend, der musste in den Hungerbunker sterben, weil ein anderer geflohen war. Und dann hat er die Wächter angefleht, hat er gesagt, bitte nicht und ich will doch nach Hause, ich habe doch Kinder. Und die haben sich natürlich nicht erweichen lassen. Und dann ist Pater Maximilian Kolbe gekommen, hat gesagt, wenn ihr einen braucht, nehmt mich. Und die gesagt, ja, wir brauchen nur 10 Leute. Wenn du dich für den bereit erklärst, dann gehst du für den in den Hungerbunker. Dieser Franz Gawionetzki hat überlebt und Pater Maximilian Kolbe haben sie in den Hungerbunker eingesperrt. Da hat er 14 Tage gelebt, 14 Tage. Als sie das aufgemacht haben, war der Einzige, der noch am Leben war. 14 Tage nichts zu essen, 14 Tage nichts zu trinken. Die haben ihren eigenen Urin getrunken, ganz furchtbare Zustände. Und nach 14 Tagen hat er noch gelebt. Dann haben ihn die SS-Ärzte totgespritzt. Furchtbares Ende. Aber einer, der sein Leben selber nicht wichtig genommen hätte, der hätte ihm keiner einen Vorwurf machen können, wenn er in diesen furchtbaren Umständen gestanden hätte und hätte nichts gesagt, sondern weiter gesagt hätte, ist ja schon schlimm genug, was ich tragen musste. Nein. Aber er hat sein Leben nicht wichtig genommen und ist für jemand anderen in den Bunker gegangen, ist für den gestorben, der überlebt hat, der dann hinterher mit seiner Frau, mit seinen Kindern weiterleben konnte. Da muss niemand fragen, ist das sinnvoll? Das war schrecklich und brutal, aber das ist ein sinnvolles Leben gewesen. Da hat einer gezeigt, in all der Unmenschlichkeit, in dieser fast menschlichen Hölle, die da los war in Auschwitz, es gibt nur etwas Größeres. Und warum hat er das tun können? Weil Christus für ihn wichtig war. Der hatte auch keinen Bock auf Hunger. Der wusste, dass das jetzt nicht leicht wird. Aber Christus war dem wichtig. Und da konnte er selbst in dieser Hölle Liebe leben. Dann führst du ein sinnvolles Leben. Das gelingt dir aber nur, wenn du dich selber nicht wichtig nimmst. Wenn du an deine eigenen Schmerzen, an dein eigenes Leid, an eigene Dinge denkst, kannst du solche Dinge nicht tun. Aber wenn du an Christus denkst, und an das, was er für dich auf Golgatha getan hat, dann bist du auch zu Dingen in der Lage, die das Menschliche übersteigen und die dein Leben sinnvoll machen. So wie dieser Pater Maximilian Kolbe, so wie diese Menschen, die ersten Christen in Antiochia, sie haben sich selber nicht wichtig genommen. Das ist das Erste. Wenn du sinnvoll leben willst, wenn du Christus für Christus leben willst, dann darfst du dich selber nicht wichtig nehmen, sondern Jesus in den Mittelpunkt stellen. Ein zweites, was wir an diesen ersten Christen, an diesen wahren Christen lernen können, wahre Christen, echte Christen, die für Christus leben, sie gehen einen Schritt weiter. Das ist eine ganz tolle Geschichte hier in Antiochia, eine Geschichte, wo die Leute weitergehen. Hier heißt es ausdrücklich, sie predigen nicht nur den Juden. Bis dahin ist man nur zu den Juden hingegangen, hat bei den Juden verkündigt. Man hat erlebt, als jüdischer Mensch, Christus ist gekommen, der Messias, der Verheißene, der Gesalbte, der ist da. Dann hat man das all den Stammesgenossen gesagt, all den Juden, um ihn zu verkündigen, Christus ist da. Aber jetzt passiert etwas, dass das in Erfüllung geht, was Jesus prophezeit hat, dass das Evangelium nicht nur dem Volk Israel geschenkt ist, sondern der ganzen Welt. Und hier gehen Menschen nicht nur hin, sondern es heißt hier, sie gingen auch zu den Griechen, also zu den Heiden. Ein Schritt weiter. Auch dort entsprechend zu verkündigen. Und was passiert? Eine gewaltige Erweckung. Weitergehen. Mehr, als man erwarten konnte. Also allein schon, dass die weiter Zeugnis geben bei den Juden in den Synagogen. Sie sind ja Juden gewesen. Super. Aber nicht nur das. Die fangen auch an, bei den Heiden, bei den Griechen zu sprechen. Die gehen einen Schritt weiter. Die tun mehr, als man bis dahin getan hatte. Die gucken, da ist noch etwas anderes wichtig. Auch andere Menschen brauchen Jesus. Und das macht wahre Christen aus. Übrigens nicht nur die Vertriebenen aus Antiochia, dann heißt es ja hier, die Kunde kommt zu der Gemeinde in Jerusalem. Und in Jerusalem, die Leiter dort, Johannes, Petrus, die sagen, okay, wir müssen da in Antiochia mal nach dem Rechten gucken, ob da alles auch funktioniert. Wir müssen da mal jemanden hinschicken. Und dann schicken sie einen ihrer besten Leute, Barnabas, der hieß ursprünglich Josef, Sohn des Tarsus, ein ganz großer des Neuen Testamentes, der ist so ein bisschen in zweiter Reihe. Aber das ist so ein Typ, der geht immer einen Schritt weiter. Ein großes Vorbild. Der wird leider so ein bisschen vergessen. Barnabas. Barnabas geht dann hin und geht diesen Schritt weiter. Geht nicht nur hin, guckt sich das an, wie da in Antiochia die Erweckung läuft. Und sagt, alles super, stellt fest, genau nach der Schrift, alles hundertprozentig, bleibt weiter fest am Herrn. Jetzt könnte er ja zurückkommen nach Jerusalem und sagen, Petrus, Johannes, Jakobus, alles klar, ich habe das geprüft, ihr habt mir einen Job gegeben, habe ich erfüllt. Punkt, erledigt. Nein. Der erinnert sich in Antiochia, hallo, damals vor 10 Jahren. Damals vor 10 Jahren, denn so lange da hat das gedauert, da war einer, so ein ganz schlimmer ehemaliger Pharisäer, einer unserer schlimmsten Verfolger, Paulus. Damals hieß er noch Saulus. Und der war doch zu uns gekommen. Keiner wollte mit ihm sprechen. Die Bibel spricht davon, als Saulus nach Jerusalem kommt, will keiner mit ihm was zu tun haben. Saulus bekehrt sich in Damaskus. Und dann kommt er zurück nach Jerusalem und er will bei der Gemeinde Anschluss finden. Und die sagen alle, den lassen wir nicht zu, das ist bestimmt so ein mieser Trick, den wollen wir nicht. Der Einzige, sagt die Schrift, der sich um ihn kümmert, der dafür sorgt, dass er zu den Brüdern kommt, ist Barnabas. Der geht den Schritt weiter, sagt, ich gebe dem eine Chance. Die Gemeinde damals, Johannes, Petrus, wollte Saulus keine Chance geben. Aber Barnabas geht den Schritt weiter. Er sagt, ich kümmere mich um den. Holt ihn in die Gemeinde, unterrichtet ihn, merkt auch, wie stark der ist. Aber dann taucht er unter. Der geht für 10 Jahre zurück nach Tarsus und er erinnert sich, da ist noch einer. Und dann geht er von Antiochia nach Tarsus weiter. Das ist nicht so ein bisschen was, das ist etwa wie Bremen-Recklinghausen. Nicht? Und dann nicht mit dem Auto heute Abend für mich zurückfahren, sondern zu Fuß und sonst was. Der geht hin und guckt auch nach dem und bringt ihn zurück nach Antiochia. Und wenn der nicht gekommen wäre, dann wissen wir, was der Apostel Paulus getan hat. Warum kommt er zurück? Weil einer einen Schritt weiter geht. Der sagt nicht, ich mache nur den Auftrag, den mir die Jungs da gegeben haben in Jerusalem. Kann ich wieder zurück zur Mama nach Jerusalem? Nee, der sagt, da gibt es noch einen, um den muss ich mich kümmern. Und den holt er zurück. Übrigens auch Schritt weiter gehen, geht es dann später. Dann machen sie zusammen, Barnabas und Paulus, die erste Missionsreise. Und da ist noch Johannes Markus dabei. Und der, als sie dann auf den asiatischen Kontinent kommen, halt, in der Türkei, da will der nicht mehr weiter, bricht das ab. Bei der zweiten Missionsreise will der Johannes Markus wieder mitkommen. Und dann sagt Paulus, den Versager nehme ich nicht mit. Mache ich nicht. Und Saulus und Barnabas sagt, ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich gehe den Schritt weiter. Ich gebe dem nochmal eine Chance. Da heißt es in der Bibel, da gerieten sie scharf aneinander. Weil Paulus ist so ein Typ wie ich gebe Leuten auch keine Chance. Einmal versagt, Ende. Nicht? Ich bin häufig jemand, ich muss das auch lernen, einen Schritt weiter zu gehen. Aber Barnabas sagt, okay, dann gehe ich eben nicht mehr mit dir weiter, Saulus, Paulus, so, sondern dann geht er zusammen mit Johannes Markus los, missioniert, und Saulus zieht dann mit Silas mit anderen Leuten los. Der ist immer einen Schritt weiter gegangen, dieser Barnabas. Der war bereit zu sagen, okay, ich gebe dem nochmal eine Chance. Ich muss nicht erste Reihe. Ich bin bereit in die zweite Reihe zurück. Ich gebe dem nochmal eine neue Chance. Und ich sehe auch diejenigen, die verloren sind. Und das ist wichtig, diesen Schritt weiterzugehen. Auch da, wo Dinge nicht nur von uns gefordert sind. Das ist auch so ein Elend, den wir in den Gemeinden erleben, halt, dass ganz viele Leute so nach dem Motto Dienst nach Vorschrift tun. Ich stelle Leuten hier immer, ich habe das, als ich vor einiger Zeit mal bei euch war, erzählt, ich stelle Leuten hier immer 4 Fragen. Ich stelle als erste Frage immer, wenn ich Leuten begegne, bist du wiedergeboren, ja, nein. Sagt einer, nein, weiß ich, muss ich die nächsten 3 Fragen stellen, weil die bauen aufeinander auf. Da muss ich erstmal mit dem sprechen, hey, du brauchst Jesus, du musst zum lebendigen Glauben kommen. Werde ich euch nachher übrigens auch nochmal fragen, ich stelle ganz zum Ende dieser Predigt. Nicht? Bist du wiedergeboren, ja, nein. Sagen die Leute, ja, prima, dann kann ich weitergehen, sage ich, ist denn auch dein Dienst im Reich Gottes klar? Weil jeder, der wiedergeboren ist, der hat auch eine Aufgabe im Reich Gottes. So sagt einer, nein, brauche ich die nächsten 2 Fragen nicht stellen, dann muss ich mir erstmal erklären, hey, du musst in die Mitarbeit, nicht? Du musst beten, du musst besser, Kuckuck, was halt nicht. Aber wenn du sagst, bin ich auch, dann kommt meine 3. Frage, da bin ich jetzt bei dem, was ich hier sagen wollte, Schritt weitergehen, bist du auch brennend in deinem Dienst? Weil Dienst haben und Dienst tun ist eins halt nicht, aber wir sollen das, was wir für Jesus ja machen, richtig brennend. Und die meisten Geschwister, die ich leider kenne, das sind so Leute, die machen so ihre Vorschrift so nach deutscher Industrienorm, das ist von mir verlangt und genau das mache ich auch. So, also bin hier Chorleiter, Entschuldigung, meinen Chorleiter jetzt rausnehme halt nicht. Also ich kümmere mich schon hundertprozentig, dass die Noten da sind halt nicht. Ich übe auch am Klavier, mache auch hier das Einsingen halt, aber das machst du vermutlich nicht. Aber dann ist Schluss. Und wenn einer aus meinem Chor ein Problem hat, also ich muss nicht so ganz genau hinhören, das ist ja nicht meine offizielle Aufgabe. Aber ein wahrer Christ geht einen Schritt weiter, der kümmert sich um diese Leute, der geht zu den Leuten hin, das macht es aus. Nur dann kann Reich Gottes wachsen, nur dann leben wir auch als wahre Christen. Dieser Pater Maximilian Kolbe, nochmal, dem hätte keiner einen Vorwurf machen können. Wenn der das KZ überlebt hätte, der wäre nachher rausgekommen, hätten alle gesagt, ja, was ist das für ein Glaubensheld? Der hat ja wegen der Verkündigung hat er so viel Knast gekriegt, kein Thema. Da hätte er nichts gemacht, aber das hat ihm nicht gereicht. Es ging ja nicht um menschliche Sachen, dass er sagt, ich habe hier nach polnischer Industrienorm oder deutscher Industrienorm irgendwelche christlichen Standards erfüllt, sondern zu sagen, wo kann ich noch einen Schritt weiter gehen? Das muss unsere Sache sein. Immer wieder brennend für Jesus sein, nicht fertig sein, immer weiter gucken, was kann ich noch machen, wo kann ich noch dranbleiben? Das ist entscheidend. Bist du brennend im Dienst für den Herrn? Das verlangt der Herr von uns, weiterzugehen. Auch die Leute, die hier gewesen sind halt, in Antiochia. Nochmal, die hatten genug persönliche Probleme, die mussten zusehen, dass ihre Kinder ernähren, die mussten Häuser bauen, die mussten wieder zurechtkommen halt. So, von ihnen, dass sie schon Zeugnis gaben bei den Juden, war eins. Aber dann sind sie noch weitergegangen, diesen Schritt, und haben weiter Evangelium auch eben bei den Heiden verkündigt halt. Das ist wichtig, dass wir bereit sind, einen Schritt weiter zu gehen. Ich habe das, habe ich eben schon gesagt, häufig nicht drauf. Ich muss das immer wieder gucken. Als Pastor habe ich ja so meine Arbeit. Könnt ihr euch vorstellen, wenn du Pfarrer einer großen Gemeinde bist, halt hast du eigentlich genug zu tun. Da sind die 24 Stunden am Tag sehr schnell ausgefüllt. Aber wir müssen offen sein, ich muss auch offen sein, immer wieder für Dinge, wo andere Sachen kommen, Schritte weiterzugehen. Und ich habe in meinem Leben immer wieder erlebt, wenn mir das durch Gottes Gnade geschenkt war, dass ich einen Schritt weitergegangen bin, dass großartige Dinge gekommen sind und ich wirklich sinnvolle Sachen gemacht habe. Ich habe eine Sache gemacht, ich erzähle jetzt nicht, um mich selber zu loben, ich sage auch, dass das eigentlich gar nicht mein Verdienst war. In meiner ersten Gemeinde im Siegerland, auch Riesengemeinde, richtig zu tun, also da war richtig Arbeit, Arbeit, Arbeit. Irgendwann kommt die Leiterin unseres Frauengebetskreises, die Inge Nö, und sagt zu mir, das war, die hätte meine Großmutter fast sein können, die hatte auch keinen Widerspruch geduldet, die war nicht irgendwie so von Amts wegen, die kam zu mir, Olli, sagt die, da ist jemand neu hingezogen, musst du besuchen. Ich gucke bei mir in der Gemeindeliste, gar keine Mitglieder der Kirchengemeinde, nicht? Also gar nicht evangelisch, was soll ich die besuchen, habe genug andere Dinge zu tun, die gehören ja nicht zu uns. Und dann kam am nächsten Tag wieder, hast du schon besucht? Muss man überlegen, 24 Stunden nachher, da denke ich, Mensch, ey, bevor die mich wieder nervt, also gehe ich lieber mal hin, besuche die halt. Ich dann dahin gedappelt zu den Leuten, geklingelt, die Frau macht auf, ja bitte, ich sage, ich bin der Pfarrer hier, wollt sie besuchen kommen? Die, aha, wir sind ja gar nicht in der Kirche, wir sind gar nicht getauft, ja, ich wollte sie trotzdem begrüßen, da kommen sie mal rein. Ich mir das ganze Leben von denen angehört, ich habe gedacht, oh wei, oh wei, oh wei. Ich hatte schon auf die Uhr geguckt, halbe Stunde, habe ich gesagt, eine halbe Stunde machst du einen Break, bist du wieder verschwunden, nur um dann eben der Inge Nö zu sagen, ja, ich war da, habe ich ja gemacht. Nicht so nah, wäre ich doch nicht hingegangen. Ich habe nur gedacht, musste abreißen. So, ich dann so mit der gesprochen, zum Schluss gesagt, ja, möchte Ihnen gerne noch ein Wort sagen. Ja, wie ein Wort sagen, nicht? Also das, was bei uns so Slang ist, was jeder Gläubige versteht. Wie ein, ja, ich, also ist, aus der Bibel, da gibt es viele Worte. Und da hoffe ich, dass Ihnen das was sagt. Der ein Bibelwort zugesagt, kurz zwei Takte zugesagt. Darf ich noch für Sie beten? Da fragt die mich, was muss ich denn da machen? Da erkläre ich der Frau erstmal, wie das ist, halt zu beten. Also passen Sie auf, Sie müssen gar nichts machen, einfach Augen zumachen, nachdenken. Ich spreche zu Gott über Sie, über die Probleme, die Sie mir geschildert haben. Ich in meinem Hochmut da gedacht, oh wei, nicht Hände gefaltet, gebetet, so, tschüss, machen Sie es gut. Nächsten Sonntag sitzt die Frau bei uns im Gottesdienst. Nächsten Dienstag in der Bibelstunde, nächsten Sonntag wieder. Zack, kommt die zum lebendigen Glauben, kommt in die Mitarbeiterschaft bei uns. Ich taufe die Frau halt nicht, die wird richtig brennen zu einem ganz wertvollen Mitglied halt nicht. Und alle in der Gemeinde sagen natürlich, ja, unser Pastor, das ist natürlich ein großer Crack, nicht? Der geht natürlich, der hat die Leute im Auge, nicht? Der geht auch zu den anderen hin. Da wäre ich nie hingegangen, wenn die Schwester mir nicht einen Druck gemacht hätte. Aber das ist unglaublicher Segen. Die Schwester hat an unserer Gemeinde, Ramona heißt, die verlassen ist in die Schweiz gegangen, hat dann da in einer freien Gemeinde sich angeschlossen, da ganz wertvolles Mitglied. Die ist aus dem Nichtglauben ganz fern weg von Jesus zum Heiland gebracht worden. Warum? Weil ich ausnahmsweise mal ein Schrittchen weitergegangen war. Nicht nur im eigenen Sumpf. Und mir hätte auch keiner einen Vorwurf machen können, wenn ich gesagt hätte, du, ich habe so viel zu tun, hier wieder zwei Beerdigungen, da all das und die Vorbereitung, ich habe es bis hier oben hinein. Wir müssen bereit sein, einen Schritt weiterzugehen. Denn das macht wahres Christsein aus. Nicht nur das, was uns vermeintlich so die Brüder in der Gemeinde abverlangen, wenn die alle nicken und sagen, oh, geschaffen ist, sondern immer wieder gucken, was möchte der Herr denn für uns, wo wir bereit sein sollen, für ihn einen Schritt weiter zu gehen halt. Und dann werden wir sehen, dass wir ein gesegnetes Leben führen, wenn wir dazu bereit sind, immer wieder zu gucken, was kann ich denn noch zusätzlich tun, bei alledem, was ich vielleicht sowieso schon tue halt, nicht? Wahre Christen gehen einen Schritt weiter. Und ein drittes und letztes, was wir lernen können an diesen Christen in Antiochia, was sinnvolles Leben ist, wie wahre Christen leben. Wahre Christen predigen das Evangelium. Wenn du ein sinnvolles Leben führen willst, ist das Sinnvollste, was du tun kannst, von Jesus weitererzählen. Das Sinnvollste, was du machen kannst in dieser Welt, ist übrigens auch deine Bestimmung. Diesen Sinn gebe ich dir jetzt nicht mit, sondern, und den muss ich jetzt nicht auch hier rauslesen, die Leute haben es sowieso schon getan, die ersten Christen, die haben überall erzählt. Das sagt Jesus im Taufbefehl, als du getauft worden bist, hat Jesus Christus gesagt, geht hin in alle Welt, mache zu Jüngern alle Völker, lehret sie halten, alles, was ich euch geboten habe. Also wir sollen Leuten erzählen. Und nicht nur die Jungs wie ich, die Haufen Geld dafür kriegen, die Profi-Christen, sondern alle. Das ist unsere Aufgabe. Da in Antiochia war kein einziger Profi-Christ drin, von denen war keiner verbeamtet, hat keiner 6 Jahre an der deutschen Universität studiert, hat auch keiner ein Vikariat gemacht. Und trotzdem war das deren Aufgabe. Und das war sinnvoll von Jesus erzählen. Da passiert eine große Erweckung. Von Jesus erzählen. Und nochmal, das war nicht die große Theologie, die vermutlich gebracht haben. Vermutlich auch nicht die große Rhetorik. Das ist nicht die Rede von, dass das irgendwelche gelernten Rhetoriker, gab es ja damals richtig Rednerschulen in der Antike halt nicht, sondern ganz einfache Leute, ganz vermutlich, die hingegangen sind und haben am Marktplatz oder wenn sie bei irgendeinem Bauern gearbeitet, zu ihrem Mitarbeiter oder zu dem Kaufmann gesagt, weißt du eigentlich, dass es für dein Leben Hoffnung gibt? In Jesus? Weißt du, dass es da jemanden gibt, der dich lieb hat? Jesus? Weißt du, dass es Vergebung für deine Schuld gibt? Jesus? Und weißt du, dass es ewiges Leben gibt? In Jesus? Diese Sätze, die kann jeder sagen. Da musst du nicht studiert haben, da musst du nicht mal Abitur haben, da musst du nicht mal die Hauptschule geschafft haben. Da musst du nur wissen, dass Jesus lebt. Da kannst du zu anderen Leuten hingehen und kannst ihnen davon erzählen. Und glaubt mir bitte, ich mache euch Mut, genau wie die Leute hinzugehen, einfach ganz trocken von Jesus zu erzählen. Dann führt ihr ein sinnvolles Leben. Weil dann wirklich die Hauptsache eures Lebens zu anderen Menschen rüberkommt. Wenn ihr gespürt habt in eurem Leben, dass Jesus lebt, dass ihr gerettet seid, dass ihr ewiges Leben habt, dann könnt ihr eigentlich gar nicht schweigen. Wer auch nur einen Funken von dem verstanden hat, was Jesus ist und wenn der Heilige Geist einem das offenbart hat, der kann nicht die Klappe halten. Früher sagten die alten Brüder in den Gemeinschaftsbewegungen immer, gerettet sein macht Retter Sinn. Gerettet sein macht Retter Sinn. Ein wiedergeborener Christ kann nicht schweigen. Der wird immer wieder von Jesus sprechen. Ich mache mal ein Beispiel. Nehmen wir mal an, Glücksspiel tun wir ja nicht als Christen, aber nehmen wir mal hypothetisch an. Einer von euch hätte gestern Abend Lotto gespielt. Ich habe gestern Abend einen Videotext noch gelesen, halt, da hat irgendeiner den Euro-Jackpot geknackt und der kriegt irgendwie paar 30 Millionen Euro. Jetzt nehmen wir mal an, ihr hättet 30 Millionen Euro gewonnen. 30 Millionen Euro. Ja, was würdet ihr denn damit machen, wenn du siehst, okay, das ist so, da würdest du es ja erstmal deiner Frau erzählen. Du Schatz, ich habe da eine Nachricht. Das würdest du auch deinen Eltern, deinen Nichten, Neffen, auch in der Gemeinde. Wenn in der Gemeinde dann die Rede ist, oh, wir müssen mal überlegen, das Dach zu renovieren, das kostet vielleicht 50.000 Euro, da würdest du sagen, pass mal auf, wir renovieren nicht nur das Dach, sondern alles wird zurück. Du würdest allen sagen, weil das einfach was ganz Weltbewegendes ist. Aber das ist nur Kohle, wo du eben vielleicht ein bisschen materiell besseres Leben in dieser Welt führen kannst. Wenn du zum lebendigen Gott gefunden hast, zu Jesus Christus und weißt, dass du ewiges Leben hast, weißt, hallo, da kannst du doch nicht mehr schweigen, dann musst du reden. Da musst du reden. Als der Barnabas hier in Antiochia ist und sich das anguckt, gibt er denen ja einen Ratschlag, wie es weitergehen soll. Er sagt dann nicht, okay, pass mal auf, ich habe hier noch 3 Gemeindeaufbaukonzepte aus Amerika gefunden oder ihr müsst so sein, weiß der Kuckuck, wie irgendeine Gemeinde in Recklinghausen. Der sagt nur eins zu denen, bleib fest am Herrn. Bleib fest am Herrn. Und wenn du fest am Herrn Jesus bleibst, dann ist das Verkündigen von Jesus ein Automatismus. Nochmal, dann wirst du vielleicht nicht so gut reden können wie Wilhelm Busch oder wie ein anderer Prediger, aber du wirst ein vollmächtiger Zeuge sein. Und glaubt mir, es kommt häufig nicht, ganz häufig nicht, auf die tollen Prediger an, sondern auf ganz anderes. Der große Spurgeon, ihr habt ja am Büchertisch da eine ganze Menge Bücher von Spurgeon liegen, ganz hervorragend, alles lesen, sehr, sehr guter Mann. Spurgeon ist zum Glauben gekommen, der war ein junger Mann, der hat in Corchester gelebt Und da gab es viele Gemeinden und er war so sehr intelligenter, kluger, junger Mann. Und da hat er gehört, in die eine Gemeinde kommt ein ganz intelligenter, vollmächtiger, rhetorisch begabter Prediger. Und zu dem will er hin, macht sich sonntags morgens früh auf den Weg, aber es schneit ganz furchtbar, so ein Unwetter, dass er das nicht schafft, diesen Weg. Und er sagt dann, ja, da muss ich irgendwo anders hin, weil ich ja eben doch was hören will. Und dann findet er aber nur eine Gemeinde von sogenannten Primitivmethodisten. Eine ganz einfache Gemeinde, da wollte er gar nicht hin. Und, aber da geht er nun in diese Gemeinde, weil er jetzt die Zeit schon fortgeschritten ist, er auch Gottesdienst hören will. Und diese Gemeinde, dieser Primitivmethodisten halt, die warten auch auf ihren Prediger, der ist auch nicht gekommen. So, da stehen die da, ist das Salat da, die haben einen Prediger eingeladen, der ist nicht da, keine Verkündigung. Aber du kannst die Gemeinde ja nicht ohne Verkündigung gehen lassen. Da steht ein alter Bruder, steht auf und der geht vorne hin und predigt über ein Wort aus Jesaja 45. Wendet euch zu mir aller Welt Enden, so werdet ihr errettet werden. Das liest er vor und die Predigt, die er dann 45 Minuten hält, besteht nur aus einem Satz. Blickt auf den Herrn, dann werdet ihr gerettet. So, 45 Minuten. Blickt auf den Herrn, so werdet ihr gerettet. Blickt auf den Herrn, so werdet ihr gerettet. Spurgeon hatte sich aufgemacht, er wollte einen großen Prediger hören. Dann kriegt er an diesem Sonntag das vorgesetzt, immer einen Satz. Der spricht ihn auch an, der alte Bruder, sagt dann, und auch du, junger Mann, blick auf den Herrn, so wirst du errettet. Und das ist der Morgen, wo Spurgeon sich bekehrt. Alle andere Theologie, die er bisher genossen hatte, die großen Prediger, was ihm wichtig war, hatten ihn nicht erreicht. Der einfache Bruder, der da nur einen Satz raushauen konnte, blickt auf den Herrn, so werdet ihr errettet werden. Mehr war es nicht, aber das ist durchgehauen. Und das ist auch das Problem, warum wir in Deutschland keine Erweckung mehr erleben. Weil viel zu wenig wiedergeborene Menschen nicht Jesus Christus bezeugen, weil die nicht von Jesus reden. Da geht man vielleicht noch so ein bisschen verschämt hin, wenn die Gemeinde Evangelisation macht und geht hin zum Arbeitskollegen und sagt, du, ich möchte dich auch gerne einladen, halt nicht, da kommt der Pastor Latzel, den kennt, wenn ich gläubig ist, sowieso kein Schwein. So, und wir haben auch schön Essen, was braucht einer zu essen halt nicht, aber man hat ja dann die Einladung abgegeben, das schöne Heft, das irgendeiner gemacht hat und dann denkt man, das wäre es gewesen. Das ist es aber nicht. Ihr müsst mit euren Arbeitskollegen über Jesus sprechen, mit euren Nachbarn, mit euren Kindern. Und ihr müsst hingehen und müsst denen sagen, hast du Jesus, hast du den Sinn deines Lebens oder nicht? Weil wenn du den nicht hast, gehst du am Sinn des Lebens vorbei und du gehst auch am ewigen Leben vorbei. Und das muss man denen auch genau auf die 12 zusagen und nicht mit solchen Fragen rumkommen. Glaubst du denn auch an den lieben Gott? Ja, 90% der Leute glauben an irgendeinen Gott. Den Schalke-Gott, den Bochum-Gott halt nicht. Die glauben an irgendwelche Buddha-Statuen, an irgendwelche Glücksbringer, sonst was. Wenn die dann ja sagen, das ist nichts. Ihr müsst über Jesus sprechen. Und wir müssen hingehen und den Leuten zack sagen, Fragen in die Ecke stellen. Bist du beim Heiland, Jesus? Ja oder nein? Ist das Blut des Heilandes über deinem Leben? Sind die Sünden getilgt? Ja oder nein? Und diese Dinge, die muss ich einem wahren Christen abnehmen. Anders geht's nicht. Ich habe mich immer dafür interessiert, wie passiert Erweckung, weil ich möchte auch, dass Menschen zum Glauben kommen. Und wenn man die Erweckungsbewegung aller Zeiten sieht, ist es grundsätzlich so, dass es immer so gewesen ist, dass a, die wiedergeborenen Christen Buße getan haben als erstes, dann gebetet haben und dann sind die einfachen Leute hingegangen, Zimmermann zu Zimmermann, Markt zu Markt, Bauer zu Bauer, Kaufmann zu Kaufmann und haben die gefragt, bist du beim Heiland? Ich habe eine Fortbildung gemacht im Gemeinschaftsverband Siegerland. Da habe ich mit Gemeinschaftsleitern gesprochen. Also das sind alles so Typen wie der Jakob hier bei euch in der Gemeinde. Ne? So. Nur so Leute, wo alle wissen, oh, das sind die super. In den Frommen wissen, der Gemeinschaftsleiter ist im Siegerland mehr als der Pastor. Das gelten als die Superfrommen. So. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen darüber, ja, wie seid ihr denn zum Glauben gekommen? Und dann haben die alle ihre wunderbaren Bekehrungsgeschichten erzählt. Ja, mich hat damals die Tante Anna an der Sonntagsschule gefragt. Ich bin damals vom Willi gefragt, von meinem besten Freund, nach Hause gehen. Bist du beim Heiland? Genau diese Dinge. Und dann habe ich sie gefragt, als sie diese wunderbaren Bekehrungsgeschichten von sich erzählt hatten, wer von euch hat in dem letzten halben Jahr einen gefragt, ob er bei Jesus Christus ist, ob das Blut des Heilandes seine Sünden getilgt hat? Und genau so in diesem Terminus, in diesem Diktus zu sagen, ganz klar, wisst ihr, wie viele sich gemeldet haben? Keiner. Dann sage ich, wenn ihr die Superfrommen nicht mehr fragt, wer soll es denn dann tun? Und wenn ihr es nicht tut, dann müssen wir uns nicht wundern, dass keine Erweckung da ist. Genau diese Frage müssen wir stellen. Immer wieder, reingebrochen. Ich weiß, wie die Leute dann denken. Ich habe mal in meiner alten Gemeinde irgendwann in der Gemeinde sonntags morgens gesagt, nach so einer Predigt, so, jeder, der heute hier ist, der wiedergeboren ist und einen kennt, der nicht wiedergeboren ist, ich verpflichte euch, dass ihr in der nächsten Woche hingeht und ihn ansprecht und ihn fragt, bist du bei Jesus, ja oder nein? Und wenn er nein sagt, müsst ihr ihm sagen, dass er verloren ist für Zeit und Ewigkeit. Hat zwar nur einen Teil der Gemeinde gemacht, aber da war bei uns im Dorf richtig was los. Da sind Leute zum Glauben gekommen. Da ist eine Frau gewesen, Frau von Pesbeter, die geht zu ihrer Vermieterin hin, die schmeißt sie raus. Die geht direkt nochmal Gottesdienst hin, sagt so und so, 12 Uhr, du, ich muss mal was fragen, bist du bei Jesus? Sagt, hör mal mit diesem Scheiß auf raus. Abends kommt diese Frau, sagt, nee, ich bin nicht bei Jesus, ich möchte aber zu Jesus finden, bekehrt sich. Wisst ihr, ich sage nicht, dass das die richtige Methode ist, die Gemeinde zu zwingen und zu verpflichten. Aber wir, wenn wir Christus haben und nicht über ihn sprechen, dann müsst ihr euch mal mit eurem Glauben in Frage stellen. Dann ist der Heilige Geist in euch nicht stark genug. Wenn Christus wirklich euch offenbart ist durch den Heiligen Geist, dann kannst du nicht schweigen. Dann musst du reden und dann musst du den Leuten diese Frage stellen. Ohne das geht es nicht. Und dann wirst du sie einladen zum lebendigen Gott. So haben es diese Menschen hier in Antiochia getan. Und das war sinnvoll, was sie getan haben, trotz ihres schweren Hintergrundes. Sie sind hingegangen, haben Christus bezeugt und es geschieht eine große Erweckung. Eine große Erweckung, weil sie gefragt haben und Menschen eingeladen haben zum Leben mit Jesus Christus. Da haben begnadigte Sünder, unbegnadigte Sünder gesagt, wo die Gnade zu finden ist, am Kreuz von Jesus Christus. Ich bin Christ und ich beantworte ja diese drei Fragen. Wo kommst du her, wo gehst du hin, was ist der Sinn deines Lebens? Genau so. Komm von Christus, geh zu Christus und lebe für Christus. Ich lebe für Christus und versuche auch als wahrer Christ zu leben. Und deshalb stelle ich Leuten auch diese Frage. Deshalb stelle ich die Frage und sage eben halt und predige das Evangelium. Und das will ich heute Morgen auch tun, am Schluss dieser Predigt. Ich möchte dir eben, der du nicht wiedergeboren bist, diese Frage stellen. Was hindert dich eigentlich, zu Jesus zu kommen? Da ist ein Gott, der für dich auf Golgatha gestorben ist, der dir nicht nur ewiges Leben schenkt, der dir nicht nur dieses Leben in dieser Welt geschenkt hat, sondern der dir auch sinnvolles Leben gibt. Und dieser Gott ruft dich heute Morgen in die Lebensgemeinschaft mit ihm. So die Menschen damals in Antiochia hören durften, es gibt Rettung, es gibt Sinn, so darfst du heute Morgen hören, es gibt Rettung, es gibt Sinn für dein Leben, Jesus Christus. Und zu diesem Jesus Christus darf ich dich heute Morgen einladen. Ich darf dich einladen, heute neu dein Leben mit ihm zu beginnen. Warte nicht erst, bis zu so einer Katastrophe in deinem Leben kommt wie bei Eugen oder warte nicht bis dahin, bis es zu spät ist, sondern mach heute deinen Start mit Jesus Christus. Beginn ein sinnvolles Leben für und mit ihm zu führen. Bleib nicht in dieser Blase, wo du dich nur um dich selbst drehst, wo du der Mittelpunkt bist, sondern lass das, was du selber bist, hinter dir und vertraue dich Jesus an, damit du ein sinnvolles Leben führst. Und ich lade ein, die Gemeindeleitung lädt ein, jetzt gleich, nachdem wir das Übergabelied gesungen haben, euer Leben hier in der Öffentlichkeit Jesus zu übergeben. Wenn wir gleich das Übergabelied singen, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin, habt ihr Gelegenheit, wenn ihr nicht bei Jesus seid, nach vorne zu kommen. Dann dürft ihr kommen und ich werde nach dem Lied ein Gebet mit euch sprechen. Dieses Gebet lautet wie folgt: Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich habe deinen Ruf gehört und öffne dir nun mein Leben. Ich bekenne dir alle meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Mein ganzes Leben soll dir gehören. Dir will ich vertrauen und folgen. Du bist mein Herr. Amen. Wir wollen euch die Möglichkeit geben, heute Jesus euer Leben zu übergeben und zu beginnen, ein sinnvolles Leben zu führen. Aber wenn du es nicht öffentlich machen willst gleich, kannst du auch kommen zu mir in die Seelsorge, ich bin hier in dem Raum, oder zu einem der Brüder, die so ein rotes Band tragen. Du kannst es auch gleich einfach in der Bank machen, du kannst es auch zu Hause machen, nur bitte eins, das möchte ich deutlich sagen, triff die Entscheidung für Jesus. Mach ihn zum Mittelpunkt deines Lebens, damit du ein sinnvolles Leben führst und damit du ewiges Leben führst. Ich darf dich anstelle und anstatt des Heilandes Jesus Christus anflehen und anbetteln in diesem Gottesdienst. Übergib dein Leben Jesus Christus, wenn du ihm noch nicht gehörst, auf dass du gerettet wirst für Zeit und Ewigkeit und auf dass du die Tage und Jahre, die der Herr dir noch schenken möge, sinnvoll in dieser Welt verbringst. Möge der Herr diese Predigt und diesen Morgen an deinem Glauben und deinem Leben segnen. Amen.